Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker-Podcast. Wir befinden uns immer noch im Geschäftsfeld Automotive and Mobility und heute steht Smart Farming im Fokus. Denn wie wir alle wissen, revolutioniert die Digitalisierung auch die Landwirtschaft und dass sie IESE unterstützt mit seinen Projekten dabei. Dazu begrüße ich heute zwei Gäste. Einmal Dr. Rasmus Adler, er ist Programmmanager Autonomous Systems und er ist hier vor Ort am IESE. Er war auch bereits unser Gast allgemein bei Autonome Systeme. Hallo Rasmus, erstmal schön, dass du da bist.
Hallo.
Und dann noch remote dazugeschaltet Bernd Rauch. Er ist Projektmanager in der Abteilung Architecture Centric Engineering und auch Projektleiter von Cognac. Das ist unser Fraunhofer Leitprojekt Cognitive Agriculture. Hallo Bernd, auch schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Ja, prima. Dann legen wir auch direkt los. Dann starten wir mit dir, Rasmus. Kannst du vielleicht erstmal allgemein sagen, was die Herausforderungen in der Landwirtschaftsbranche sind?
Ja, klar, sehr gerne. Also die große Herausforderung ist, dass die Landwirtschaft nachhaltiger werden muss. Und das sind verschiedene Aspekte. Und der wesentliche Aspekt ist, bei Nachhaltigkeit denkt man als erstes an Umwelt, Ökologie, und da muss sich einiges tun. Also an vielen Stellen, die Böden müssen geschont werden, natürlich auch CO2. Auch da gibt es Beiträge von der Landwirtschaft, die reduziert werden müssen. Aber das geht halt auch nur und muss sozialverträglich sein. Ne? Das heißt, es gibt ja schon Bio-Essen und wenn man in einen Bioladen geht, dann merkt man halt auch, das ist mit Hartz IV dann irgendwann schwierig. Das heißt, das ist ein Aspekt. Und dann ist es auch so, dass wenn man das nur, sagen wir mal, aus deutscher Perspektive herausmacht oder je nachdem, wo man es etabliert, dass potenziell dann dort die Landwirtschaft abwandert. Ja, also man muss dann auch global denken. Und das heißt, es gibt eigentlich ein Spannungsfeld in einem Nachhaltigkeitsdreieck eben aus Ökologie, sozialen, gesellschaftlichen Aspekten und ökonomischen Aspekten, die man berücksichtigen muss.
Okay, und wie unterstützt das IESE jetzt dabei, um diese Herausforderung zu meistern?
Also wir unterstützen insofern, dass jetzt Technologie an sich in der Landwirtschaft helfen kann, Spannung aus diesem Dreieck zu nehmen. Normalerweise ist es so, wenn man eine Ecke zieht oder eine Ecke verbessert, dann leiden die anderen beiden. Und mit guter Technologie kann man es eben schaffen, dass man sozusagen in allen Richtungen optimiert. Ja? Und da helfen wir einfach Herstellern, neue Technologie zu entwickeln und auch auf den Markt zu bringen in drei verschiedenen Aspekten. Das erste ist halt die Verlässlichkeit und Sicherheit der Technologie als Voraussetzung, das überhaupt auf den Markt zu bringen. Das zweite ist die Nutzerakzeptanz. Und das dritte ist dann die Interoperabilität von verschiedenen Systemen, herstellerübergreifend. Und diese Aspekte im besonderen Hinblick, und das ist dann jetzt auch meine Aufgabe, bezüglich autonome Systeme, autonome Landmaschinen.
Ja, kannst du erstmal ein paar Beispiele nennen für autonome Landmaschinen?
Ja, das kann ich gerne machen. An der Stelle vielleicht auch noch angemerkt, also was eine Maschine überhaupt ist, ist durch die Maschinenrichtlinie definiert. Ich könnte das jetzt ausführen, dann wäre der Podcast rum, was eine Maschine ist. Noch schwieriger und länger würde es werden, wenn ich darüber rede, was überhaupt eine autonome Maschine ist und was der Begriff Autonomie bedeutet. Auch das werde ich jetzt hier mal weglassen, sondern einfach mal so ein paar eingängige Beispiele. Es gibt zum Beispiel Feldroboter, die fürs Unkraut bzw. Beikrautmanagement eingesetzt werden, um einfach mechanisch das Unkraut wegzubekommen und dann eben entsprechende Giftstoffe nicht einzusetzen. Oder einfach Traktoren, größere Landmaschinen, die von alleine fahren, die dann auch gesteuert werden, zum Beispiel von einem Anbaugerät, das genau weiß, wie jetzt gefahren werden muss, das hinten dran hängt. Das sind solche Anwendungen.
Und wie zuverlässig und alltagstauglich sind diese Maschinen jetzt wirklich in der Praxis?
Also zuverlässig, wenn die Systeme auf den Markt kommen, ja, dann haben sie zumindest mal auch eine gewisse Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit. Und da gibt es jetzt auch zunehmend Systeme. Allerdings sind sie dann, um das eben hinzubekommen, diese Verlässlichkeit, die verschiedenen Verlässlichkeitsaspekte, zum Beispiel entsprechend langsam, ja, aus Sicherheitsgründen. Und das sind halt auch Hebel, wo man sagt, okay, wenn man die Technologie jetzt verbessern will, effizienter werden will, um dann an der an der Ecke von dem Kostendreieck zu sparen, wieder neue Lösungen braucht, neue Sicherheitskonzepte braucht. Und an der Stelle helfen wir.
Kannst du auch einschätzen, wie viele autonome Landmaschinen schon so im Einsatz sind bei den Landwirten? Also kann man das irgendwie prozentual ausdrücken?
Also ist es auf jeden Fall verschwindend gering noch. Ja, also da ist deutlich mehr Potenzial drinne. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren immer mehr werden. Da bin ich überzeugt von. Es hängt halt einfach davon ab, wie schnell man diese Hürden genommen bekommt.
Ja, kannst du vielleicht sagen, welche Projekte das IESE macht, eben, um eben auch die Landwirte zu unterstützen oder vielleicht auch mit Industrieunternehmen, die Maschinen herstellen, dass wir ein bisschen verstehen, wie diese Unterstützung genau aussieht?
Also ein Projekt ist zum Beispiel, wenn man sagt, Technologie irgendwie entwickeln überhaupt, dann müssen diese autonomen Systeme, wo gar keiner mehr ist oder drinne sitzt, ja, oder wenn es auch kleine Feldroboter sind, ja irgendwie interagieren potenziell mit Menschen, entweder mit direkt mit Nutzern oder auch einfach Leuten, die dann neben dem Feld hergehen. Also wie kann so eine Interaktionsschnittstelle aussehen? Wie kommunizieren die? Und idealerweise will so ein Landmaschinenhersteller dann auch das gleiche Benutzerinterface haben und was Einheitliches sozusagen, das vielleicht auch universell verstanden wird, auch sprachübergreifend. Ja, und da haben wir Studien zugemacht mit einem größeren Landhersteller, dann auch oder Konzepte entwickelt, wie das aussehen kann. Und auch, es geht zum Beispiel auch in einfach Studien, die wir angefertigt haben, wie sich denn das Benutzerinterface generell entwickeln wird, auch wenn jetzt gar keinen Sitz mehr irgendwie zukünftig vielleicht in den Landmaschinen drin ist. Ab wann kommt das? Wie verändert sich das Cockpit generell, dass man nicht mehr diese ganzen Knöpfe hat? Und ja, das geht dann auch wieder mit Sicherheitsfragen einher. Das sind auch Projekte, so Studien anzufertigen oder auch im Hinblick auf Interoperabilität, wenn Systeme miteinander kommunizieren, wie geht das im Hinblick von Sicherheitsaspekten? Also wenn das Anbaugerät den Traktor steuert, der Traktor fährt irgendwo gegen, wie kriegt man das überhaupt hin, dass das erstmal nicht passiert? Wie sieht die Sicherheitsschnittstelle aus? Und dann natürlich auch unter Berücksichtigung von haftungsrechtlichen Fragen, ne?
Ja, du hast jetzt einen Traktor erwähnt, auf dem es dann vielleicht gar keinen Sitz mehr gibt für den Landwirten. Wie muss man sich denn dann die veränderte Arbeit des Landwirten vorstellen, wenn er jetzt gar nicht mehr den Traktor fährt?
Also der Landwirt wird immer weniger in Zukunft damit zu tun haben, wirklich diese Systeme dann zu steuern oder braucht weniger Aufmerksamkeit. Ja. Und es kann halt immer im Extremfall sein, dass er irgendwo, sagen wir, zu Hause gemütlich im Wohnzimmer sitzt und dann einfach nur noch das Ganze beobachtet von außen und bei Problemfällen eingreift, wenn sich die Systeme melden und nicht mehr weiterkommen. Aber da gibt es natürlich verschiedene Übergangsstufen zwischendrin.
Ja, kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, einfach um das zu verdeutlichen, was gibt's denn alles für Maschinen auf dem Feld, die jetzt autonom gesteuert werden könnten? Fallen dir noch ein paar mehr ein?
Also es gibt zum Beispiel auch auf dem Feld, zunehmend werden jetzt Drohnen eingesetzt für verschiedene Szenarien. Also es geht hin, auch dass Drohnen vielleicht einfach vorfliegen und gucken, ob irgendwo ein Reh oder sonst irgendwas versteckt ist, ja, oder an die Landmaschinen langfahren oder kleinere Feldroboter. Und was halt auch zunehmend kommt, ist, dass diese ganzen Systeme ihre Informationen teilen. Ja. Und wenn man verschiedene Anwendungen hat, auch verschiedene Phasen von der Bewirtschaftung und vom Feld, dass man immer wieder von den Systemen, was diese wahrnehmen und Informationen sammeln, eben diese Informationen sammelt, teilt und zentral managt, um eben zu optimieren im Sinne des Nachhaltigkeitsdreiecks.
Und wie läuft jetzt genau so ein Projekt ab? Also kommt wirklich ein Landwirt auf euch zu und sagt, ich habe jetzt die und die Fragestellung und ihr unterstützt den?
Also es sind in erster Linie dann Hersteller, die dann auf uns zukommen und wir dann eben je nach dem ganz spezifischen Anliegen überlegen, was zu tun ist. Also wenn es zum Beispiel um Nutzerakzeptanz geht, ist es natürlich so, dass dann erstmal ein Hersteller auf uns zukommen würde und wir dann gucken, okay, was sind denn genau die Nutzer und entsprechend dann eher andersrum auf die Landwirte zugehen würden. Oder wenn es jetzt um Sicherheitsfragen geht, wir Sicherheitsbetrachtungen machen, sie fragen, okay, wir haben jetzt hier eine neue gute Idee, aber wir wissen nicht, ob wir damit auf den Markt kommen können, dass wir zum Beispiel in Projekten Sicherheitskonzepte entwickeln, die dann auch vom TÜV überprüfen lassen, nochmal, ob sie dann bei einer Zertifizierung da mitgehen würden. Und das sind dann Schritte, wo man weiß, man kann weiter die Prototypenentwicklung treiben, ohne da Risiko einzugehen, dass es dann nachher gar nicht auf den Markt zugelassen wird.
Ja, prima. Du hast jetzt einige Maschinen ja genannt. Wie wichtig ist es denn, dass die untereinander vernetzt sind?
Ja, ich hatte es schon erwähnt. Also das ist ganz zentral, dass die zumindest mal ihre Informationen teilen. Das kann einerseits sein, nicht im zeitkritischen Bereich, sondern einfach, dass man Informationen sammelt und die dann zentral irgendwo speichert und irgendwie später Maschinen dann wieder auf diese Informationen zurückgreifen kann. Aber ist es auch in einer direkten Kooperation, wenn man einen Schwarm von Feldrobotern hat, die sich irgendwie absprechen müssen und synchronisieren müssen, da ist natürlich auch die Kommunikation unheimlich wichtig, um das Feld möglichst effizient zu bearbeiten.
Okay, super. Dann schon mal danke auch an dich, Rasmus. Wenn wir jetzt beim Thema Vernetzung sind, dann wäre jetzt meine erste Frage an Bernd, nämlich wie funktioniert denn diese Vernetzung jetzt in einem digitalen Ökosystem?
Gut, da gibt es verschiedene Wege. Also man muss vorausschicken, dass das digitale Ökosystem, Landwirtschaft ist ein sehr komplexes Ökosystem mit einer hohen Anzahl verschiedenartiger Akteure, technischen Einheiten und auch Produktionsprozessen. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Herausforderung, die jetzt miteinander zu vernetzen und dementsprechend gibt es auch sehr viele verschiedene Arten, das zu tun. Ein Weg ist in digitalen Ökosystemen, die sind typisch stark geprägt von digitalen Plattformen. Ne? Also wir kennen das aus dem Consumer-Bereich, sowas wie Uber, das verbindet Fahrgäste mit Fahrdienstanbietern. Sowas gibt es auch in der Landwirtschaft. Ganz stark in der Landwirtschaft vertreten sind digitale Plattformen von den Maschinenherstellern, also so ein John Deere Glass oder Ecofendt, die betreiben eigene Plattformen, über die diese Maschinen in die Ökosysteme eingebunden sind. Diese Plattformen, die sammeln auch die Daten. Das hatte der Rasmus ja angesprochen, dass es halt auch wichtig ist, für die Vernetzung Daten erstmal zusammenzuführen und die nochmal nutzbar zu machen. Das ist so eine indirekte und auch jetzt nicht sehr zeitkritische Vernetzung. Ne? Also es werden Daten erstmal zusammengelegt und die können dann von anderen Systemen und Einheiten genutzt werden. Ein anderer Weg ist natürlich die direkte Verbindung von Maschinen auch. Das hat der Rasmus schon angesprochen, solche Feldschwarmprojekte. Da gibt es noch relativ wenig aktuell in der Praxis der Landwirtschaft, aber es gibt viele Projekte, die auch unter anderem vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert werden, also Feldschwarm im Rahmen der Experimentierfelder, wo man eben ausprobiert, wie kann man jetzt solche Maschinen in der direkten Zusammenarbeit, wenn jetzt mehrere Roboter oder sowas auf dem Acker unterwegs sind, wie kann man die unmittelbar miteinander verknüpfen. Also nochmal zusammenfassend, im Kern stehen ganz, ganz oft diese digitalen Plattformen der Hersteller von solchen Systemen, aber zunehmend wird auch darauf gesetzt, diese Systeme direkt untereinander zu verbinden.
Und kannst du jetzt bitte mal den Bezug herstellen, einfach zu dem Projekt Cognac? Also was hat das denn jetzt mit Cognac zu tun? Was wird dort erforscht?
Gut, in Cognac erforschen wir, sagen wir mal, grob gesagt drei Themengebiete. Das ist einmal die Automatisierung und die autonome Feldarbeit, um die es ja heute stark geht. Wir erforschen aber auch neuartige und innovative Sensorik und zusammenfassend oder umfassend den Datenraum des Ganzen, ne, und kognitive Systeme, die in diesem komplexen eine Rolle spielen. Diese drei Themengebiete überschneiden sich naturgemäß. Und das ist auch die Idee hinter Cognac, ne, dass wir nicht sagen, wir nehmen uns jetzt einen einzelnen Aspekt und erforschen den ein bisschen die Tiefe, sondern wir gucken, wie kann man verschiedene Aspekte, die eben eine Rolle spielen in der digitalen Landwirtschaft, im digitalen Ökosystem, wie kann man die in einem Projekt zusammenbringen. Ja, und die Landwirtschaft ist, wie gesagt, eine sehr anspruchsvolle Domäne. Es gibt die Biosphäre, das heißt, man hat so als Produktionsparameter, wenn man das so nennen möchte, irgendwie eine lebendige Umwelt, mit der man umgehen muss. Es regnet manchmal, manchmal ist es trocken und so. Da muss man immer wieder drauf reagieren. Man kann das nicht gestalten. Und andererseits steckt die Herausforderung in der Komplexität. Es gibt so viele Produktionsprozesse, Systeme, Akteure und weiteres in der Landwirtschaft. Das muss man alles irgendwie balancieren und zusammenbringen. um jetzt irgendwie, wie gesagt, nicht so Insellösung unterwegs zu sein. Das macht Cognac. Ne? Bei uns im Fokus stehen schon so Themen wie Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz oder auch sichere Produktion. Beispiele dafür sind jetzt die autonomen Lösungen. Ne? Also ein autonomes System kann zum Beispiel ein Feld chemiefrei von Unkraut befreien. Ne? Also in Cognac wird ein Roboter entwickelt und erforscht, der über das Feld fährt und mit visuellen Sensoren, also eine Kamera, Unkräuter von normalen Nutzpflanzen unterscheidet und die Unkräuter dann eben mechanisch rausrupft, weglasert, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das ist ein Forschungsaspekt in Cognac. Ein weiterer ist, dass man mit sehr genauer Sensorik erfasst, wie ein Bodenzustand ist, zum Beispiel jetzt, wenn es um Ackerbau geht. Dann kann man sehen, okay, dieser Boden oder dieses Feld hat nicht einen Bedarf an Düngemitteln in Höhe von, keine Ahnung, 100 Kilo oder sowas, sondern man weiß ganz genau auf einen Quadratmeter genau, hier muss ich düngen und hier kann ich Dünger einsparen. Das hilft uns dann in der Nachhaltigkeit wieder, die Produktionsmittel wie Düngemittel oder auch Pflanzenschutzmittel, also Pestizide, nur da auszubringen, wo es notwendig ist. Wenn wir jetzt vom Datenraum sprechen, da kann man sich auch totforschen. Ne? Also da gibt es so viele Aspekte und Themen, wo man einsteigen muss. Wir haben aber die Schwerpunkte ganz bewusst auf Interoperabilität und Datensouveränität gesetzt. Interoperabilität, weil der Rasmus hatte schon angesprochen, wenn diese Daten von verschiedenen Systemen zusammenfließen, müssen die auch für alle Systeme nutzbar sein. Und da hat dann jeder seinen eigenen Standard. Da gibt es teilweise noch gar keine Standards. Es gibt keine gemeinsamen Datenbanken und das ist eben das, was wir in Cognac versuchen zu machen. Also wie kann man Informationen von sowas wie einem Feld zum Beispiel, also einem Ackerschlag an einer Stelle zusammenbringen und auch für viele verschiedene Akteure nutzbar machen?
Ja, wenn du jetzt gerade schon beim Thema Daten bist, in Cognac spielt ja auch der Agricultural Data Space eine große Rolle. Kannst du nochmal sagen, was das überhaupt ist und welche Vorteile die Landwirte davon haben?
Genau. Also zunächst einmal ist der ADS, der Agricultural Data Space, kein eigenständiges Produkt, das man jetzt irgendwie installiert und mit dem dann alles läuft. Ne? Der ADS ist vielmehr die Gesamtheit aller Akteure, Einheiten, Systeme und letztlich auch der Daten im digitalen Ökosystem Landwirtschaft. Und in Cognac arbeiten wir eben daran, diesen zunächst einmal vollständig zu erfassen, zu analysieren, zu verstehen und ihn dahingehend auszugestalten, dass die konkreten Anforderungen landwirtschaftlicher Produktionsprozesse erfüllt werden können. Also das haben wir aus der Domäne auch ganz oft gehört. Oh, super, bitte gestaltet doch mal eine Landkarte, die wirklich diesen Agricultural Data Space in seiner Gesamtheit zeigt mit allen, die da irgendwie beteiligt sind. Weil diese Übersicht, die fehlt zu großen Teilen noch in der Landwirtschaft. Da gibt es schon ganz, ganz tolle Lösungen, die dann aber immer nur einen spezifischen Bereich abdecken. Und das alles zusammenzubringen, das hat bisher noch niemand so in der Gesamtheit gemacht und daran arbeiten wir, das erstmal zu verstehen und zu erfassen. Dann ist unser Ziel, mit Konzepten zu starten, die eben die Anforderungen der Landwirtschaft erfüllen. Du hast jetzt gesagt, was haben die einzelnen Landwirte davon? So unmittelbar ist es schwer auszudrücken, weil das, was wir da an Konzepten erstellen, erstmal die Grundlage sein soll dafür, dass diese abgeleiteten Anforderungen wie Interoperabilität oder Zusammenbringen von Daten und Prozessen, dass die möglich werden. Ne? Also die Industrie müsste dann Lösungen auf so einem ADS aufsetzen können, die eben von Landwirten genutzt werden. Aber dass wir jetzt eine unmittelbare Nutzbarkeit durch Landwirte herrichten, das ist nicht im Projektkontext.
Also beim Thema Daten, da denkt man ja auch immer daran, die Daten eben weitergeben zu müssen. Haben die Landwirte da auch Sorgen dabei? Und wenn dieses Thema auftaucht, wie reagierst du dann darauf?
Also mit die größten Sorgen von Landwirtinnen und Landwirten sind nach wie vor noch eine reibungslose Produktionsabläufe, was wirklich noch ein großes Problem ist. Ne? Also wie schon gesagt, die Landwirtschaft ist keine Fabrik mit kontrollierbaren Parametern, sondern findet halt in der Biosphäre statt. Wenn man dann ein enges Zeitfenster zum Beispiel für eine Ernte hat und die Maschine fährt einfach nicht los, ist das ein großes Problem. Ne? Zwar ist sowas wie Datenschutz und Datensouveränität auch eine Sorge von Landwirten, komme ich gleich nochmal dazu. Aber wenn die Maschine nicht losfährt und die Ernte bleibt auf dem Feld liegen und geht verloren, ist das schlimmer. Ne? Und da sind eben nun alle gefordert, die Lösungen anbieten, sei es nun Hardware, Software oder auch eine Dienstleistung. Ne? Und das ist das, was wir in Cognac machen. Ne? Wir wollen an Möglichkeiten forschen, die Interoperabilität zwischen den Beteiligten zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Arbeitsprozesse einfach reibungsloser laufen, ne, und die Maschine letztlich dann auch zur Ernte losfahren kann. Indem sie zum Beispiel alle benötigten Daten hat, die sie dazu braucht, wie Feldgrenzen oder erwartete Erntemenge. Gut, und Landwirtinnen und Landwirte sind darüber hinaus tatsächlich sehr um die Datensouveränität besorgt. Ne? Also wer sieht meine Daten vom Acker oder aus dem Stall? Wer kann diese nutzen oder gegebenenfalls sogar missbrauchen? Die Spannbreite der Befürchtung ist dabei sehr groß. Ne? Die reicht von illegitimer Kontrolle durch staatliche Stellen oder dass die Öffentlichkeit da wirklich alles ausleuchten kann, geht weiter über Einblicke in die aktuelle Erntesituation und die Sorge, dass dadurch die Marktpreise beeinflusst werden können. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Händler weiß, was er da erwarten kann an Erntemengen, ne, dann kann er sagen, oh, ich zahle dir heute nicht so viel dafür, weil ich weiß ja, ich krieg's von jemand anderem noch. Aber was auch eine große Sorge ist, ist die Abhängigkeit von Technikanbietern. Wenn die beispielsweise alle Daten, die sie erfassen, in ihren Systemen kapseln und nicht zur Verfügung stellen, dann kann der Landwirt eben nicht wechseln, ne, zum Konkurrenzanbieter zum Beispiel. Die Situation der Datensouveränität in der Landwirtschaft ist komplex und vor allen Dingen auch nicht gut diskutiert. Ne. Das wird zwar häufig genannt und besprochen, Datenhoheit, Datensouveränität liest, hört man ganz oft. Aber was das konkret bedeutet, ist noch nicht gut verstanden. Und da setzen wir einen Cognac auch an. Ne? Also wir wollen das erstmal verstehen und eine für die Landwirtschaft angepasste Definition von Datensouveränität erarbeiten. Das haben wir auch schon zu Teilen gemacht, damit überhaupt mal klar wird, worüber man überhaupt redet, wenn diese Themen auf die Tagesordnung kommen. So, und darauf aufbauend arbeiten wir dann an technischen Lösungen, die eben dann dieses gut verstandene Problem oder die Anforderungen daraus adressieren, ne, und einfach auf technische Art und Weise dafür sorgen, dass Landwirtinnen und Landwirte souverän mit ihren Daten umgehen können.
Jetzt noch zum Projekt Cognac, das läuft ja dieses Jahr aus. Wie sorgt ihr denn jetzt dafür, dass die Ergebnisse in die Praxis kommen? Arbeitet ihr zum Beispiel jetzt schon mit Landwirten zusammen, die gewisse Technologien nutzen?
Wir evaluieren das mit landwirtschaftlichen Betrieben, wobei das jetzt im konkreten Fall in Cognac sind das Versuchsgüter, also die von den Ländern betrieben werden. Und das sind keine jetzt selbstständigen Landwirte in dem Sinne. Ne? Die machen zwar Landwirtschaft, sind aber Lehr- und Versuchsanstalten. Aber auch in Cognac muss man sagen, die Landwirtinnen und Landwirte sind nicht unsere Zielgruppe. Ne? Also wir richten uns eher an Anbieter von Lösungen, also die Industrie, für die wir eben Konzepte erforschen, neue Konzepte aufstellen und die von denen dann genutzt werden können, um sie wiederum direkt an Landwirtinnen und Landwirte anzubieten. Wir entwickeln, erforschen und bauen auch ganz konkrete Lösungen in Cognac von Software bis hin zu Maschinen. Und diese sind natürlich auch nach dem Projekt noch verfügbar. Entwickelte Softwarekomponenten wollen wir als Open Source zur Verfügung stellen. Für die Maschinen geht es nicht so einfach. Da ist ja dann auch immer ein bisschen IP, also Schutz von Intellectual Property mit verbunden. Aber die Konzepte sollen weitergeführt werden, dass sie dann letztlich in der Landwirtschaft der Zukunft auch zum Einsatz kommen.
Prima, dann danke Bernd für diesen Überblick über Cognac und auch danke Rasmus, dass du uns die autonomen Landmaschinen vorgestellt hast. Jetzt kommt noch unsere Abschlussfrage. Rasmus, du kennst sie schon, deshalb starten wir auch nochmal mit dir. Darfst du gerne nochmal sagen, was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
Ja, eigentlich müsste ich vorbereitet sein, aber es ist wie beim letzten Mal. Also ich kenne weder das Betriebssystem und weiß auch gar nicht genau, was es jetzt für eine Art von Rechner war. Aber er war aus dem Supermarkt und kam erst wirklich im Hauptstudium, spät im Hauptstudium vom Informatikstudium. Genau.
Und trotzdem Informatiker geworden. Das ist doch eine gute Geschichte.
Ja. Und geht auch ohne.
Super. Und wie war das bei dir, Bernd? Kennst du noch deinen ersten Rechner?
Ja, das weiß ich noch sehr genau, weil ich dann noch ein kleines Kind war und das war ein Schneider CPC und jetzt kann man dummerweise auch ableiten, wie alt ich bin. Und der Schneider CPC, das war wirklich ein Vorgänger von dem, was man heute als Rechner kennt. Und Betriebssystem, keine Ahnung. Was ich aber auch noch weiß, ist, dass es keinen App Store gab, um sich die Spiele runterzuladen, sondern es gab Zeitschriften, aus denen man dann den Programmcode für die Spiele abtippen musste. So bin ich zur Informatik gekommen.
Sehr interessant. Ja, super, danke. Das haben wir bisher auch noch nicht gehört mit den Apps. Dann auf jeden Fall schön, dass ihr da wart. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Tschüss Bernd, tschüss Rasmus. Und nächsten Monat beschäftigen wir uns mit dem Geschäftsfeld Production und dann erfahrt ihr, was das IESE im Bereich Industrie 4.0 so macht. Hört wieder rein. Bis dann.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.